wir möchten heute Morgen gerne miteinander dem ein bisschen auf die Spur kommen, wie es Gott gedacht hat oder was Gott dem Paulus aufs Herz gelegt hat in diesem Zusammenhang. Und weil der letzte Sonntag so eine wichtige Grundlage ist für das Thema, wollte ich euch fragen, was ist euch geblieben von dieser Predigt vom letzten Sonntag, wo der Rolf über den ersten Teil vom ersten Kapitel aus dem Epheserbrief geredet hat. Einfach ein paar Stichwörter, ich nehme es auf, ich wiederhole es nochmal, dass alle hören. Wer hat irgendetwas mitgenommen? Vielleicht eine neue Erkenntnis oder eine vertiefte Erkenntnis? Wir leben zum Lob von Gott zu seiner Herrlichkeit. Das war das Thema, das er immer wieder darüber geredet hat. Heilig, gläubig und verbunden. Verbunden mit Jesus und verbunden durch Jesus, genau. Ein Gesandter. Ja, ein Gesandter. Wir sind Botschafter, wir sind Gesandte, gesendet wie Jesus. Erwählt, genau. Als Erbe haben wir alles in ihm. Ich glaube, wir haben es ziemlich beieinander. Ich habe es da noch einmal aufgeschrieben. Mit Jesus verbunden. Liebe Heilige, so will ich euch heute Morgen ansprechen. Ihr seid Heilige. Wir sind Heilige. Das hat der Rolf immer wieder betont letztes Mal. Gläubige, also wir haben etwas erkennt und haben aufgrund von dem entschieden, wir glauben. Wir sind Erwählte und zwar nicht einfach von dem Moment an, wo wir eine Entscheidung getroffen haben, sondern vor Grundlegung der Welt, heisst es dort. Wir haben Vergebung erfahren von unserer Schuld, von unserer Sünde. Wir sind Kind Gottes und damit auch Erbe. Und das alles macht uns zum Lobpreis Gottes. Darum stellt sich die Frage eigentlich gar nicht, warum bin ich auf dieser Welt, auch wenn ich vielleicht gar nicht viel machen kann, nicht viel bewegen kann. Weil du all das bist ein Lobpreis von Gott, wenn du in dem innen lebst, wenn das durch dein Leben zum Ausdruck kommt. Und jetzt macht der Paulus im Epheser 1,15 weiter, also im nächsten Vers. Und wir lesen dort: Deshalb höre auch ich, der Paulus, ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke eurer in meinen Gebeten. Deshalb steht da, wenn mir das Wort begegnet in der Bibel, deshalb, darum, dann ist das für mich immer so ein Hinweiswort. Dann hat das eine Beziehung zu dem, was vorher gesagt ist. Wenn der Paulus da sagt, ich danke für euch und ich bete für euch, dann ist der Dank, das Gebet, nicht einfach im luftleeren Raum, sondern es steht auf der Basis von dem. Ich danke für euch in Ephesus und darüber aus, man geht davon aus, dass der Brief nicht nur an die Epheser gegangen ist, sondern auch an weitere Gemeinden. Er sagt, ich danke für euch, weil ihr das alles seid. Ihr seid mit Jesus verbunden. Ihr seid Heilige, ihr seid Gläubige, ihr seid Erwählte, ihr seid Erbe, ihr seid Gottes Kind. Und für das ist er einfach nur dankbar. Also es steht da nicht, wenn ich an eure Gemeinde denke, dann bin ich dankbar für die super evangelistischen Programme, die ihr macht. Es steht da nicht, ich bin dankbar für die tollen Kinderangebote, die ihr macht, für eure diakonischen Projekte, für euren feurigen Glauben. Nein, es steht da, ich danke Gott für das, was ihr seid. Und weil es sichtbar wird. Weil es sichtbar wird in der Liebe, die ihr habt untereinander, ihr Heilige. Wenn ich nämlich anfange, den Joel als einen Heiligen sehe, die Renate als eine Tochter von Gott, die Annelies als jemand, der mit Jesus verbunden ist, der Daniel als ein Erbe. Euch alle, als die, die verbunden sind mit Gott. Dann komme ich ganz einen neuen Blick über für die Gemeinde, für uns da, wo wir sind, vor Ort hier in Behringen. Das ist die Realität, wo wir reingestellt sind. Also es wird ganz konkret. Es bleibt nicht nur bei dem, kann ich das für mich selber in Anspruch nehmen? Bin ich das? Glaube ich das? Sondern sehe ich auch den anderen so. Ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ich euch so anspreche als ihr Heilige. Ich habe mir noch überlegt, ob ich euch die Aufgabe geben soll, dass ihr einander begrüsset gegenseitig. So, du liebe heilige Damaris. Ich mache es nicht, keine Angst. Ich höre jetzt auch auf, euch so zu bezeichnen. Aber es ist unsere Realität, wo wir drin sind. Und ich würde mir wünschen, dass wir mehr mit dem leben können. Und dann macht er weiter, der Paulus. Wir haben dann nicht ein Gebet, wo er betet so direkt, aber er sagt den Epheser, für was, dass er betet, für sie. Immer und immer wieder. Und dort ist eben die Erkenntnis ganz ein wichtiges Thema. Wir lesen da, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Der Paulus hat ein grosses Anliegen für die Gemeinde, die schon vieles erkannt hat. Der Joel hat das ganz richtig gesagt. Wir wissen nicht nichts. Wir haben bereits ganz viel erkannt. Manchmal besser, manchmal weniger gut, leben vielleicht auch nicht immer in dem Sinne, sind vielleicht auch nicht immer ein Lobpreis, aber das ändert nichts an den Fakten. Aber der Paulus sagt, ich wünsche mir noch mehr. Ich wünsche mir mehr Erkenntnis. Und zwar eine ganz besondere Erkenntnis, und das ist die Erkenntnis seiner selbst, von Gott selber, dass er noch mehr in das hineingeführt wird, wer Gott eigentlich ist. Und wenn er da bittet um den Geist von der Weisheit und Offenbarung, dann bittet er nicht in erster Linie darum, dass wir mehr Heiligen Geist bekommen, sondern da ist unser Geist gemeint. Also der Teil von unserem Leben, der zum Leben erweckt worden ist, sage ich jetzt mal, durch den Heiligen Geist, der geistlich verstehen kann, der aufnehmen kann. Und der Geist, der braucht mehr Erkenntnis, mehr Offenbarung, mehr Weisheit. Das geschieht natürlich durch den Heiligen Geist, das können wir uns nicht selber nehmen. Aber er wünscht sich, dass da mehr passiert. Und mir ist ein Satz in den Sinn gekommen, wo mein Seelsorgelehrer auf Kishona immer wieder formuliert hat. Der Ernst Gassmann hat immer wieder gesagt, wenn du das besser verstehen willst, dann musst du mehr verstehen, wer Gott ist. Und er hat uns ein Zehnfingergebet gelehrt. Es ist ganz einfach. Zeig mir, wer du bist. Zeig mir, wer ich bin. Wenn ich das verstehe, dann muss ich verstanden haben, wer Gott ist oder muss wachsen in dieser Erkenntnis. Und je mehr ich wachse in dieser Erkenntnis von Gott, desto mehr werde ich auch wachsen in dem, wer ich bin in Gottes Augen. Und dann wird der konkrete Paulus, er sagt im nächsten Vers, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Puh. Also eigentlich ist vom Vers 15 bis zum 23 ein einziger Satz. Das gehört alles so dicht zusammen. Und da merken wir jetzt, wie dicht, dass der Paulus da unterwegs ist in dem, was er sagt und in dem, was er da meint. Bevor wir auf die Erkenntnis kommen, möchte ich gerne über die erleuchteten Augen von unserem Herz noch kurz reden. Dass wir sehen können, mit unseren normalen, natürlichen Augen brauchen wir Licht. Je mehr Licht, desto einfacher ist es. Unsere geistlichen Augen brauchen genauso Licht. Und wenn der Paulus da vom Herz redet, dann meint er das Zentrum vom Mensch mit all dem, was da reingeschrieben ist. Unsere Gedanken, unsere Überlegungen, unsere Furcht, unseren Willen, unsere Veranlagung, unsere Urteilskraft, unsere Planung, all das findet in unserem Herz innen statt. Und wenn das Zentrum vom Mensch erleuchtete Augen überkommt, neue Erkenntnis gewinnt, könnt ihr euch vorstellen, dass all das mit beeinflusst ist, dass all das unter dem Einfluss steht von dem. Dann fange ich anders an zu denken, dann fange ich anders an zu entscheiden, dann fange ich anders an zu planen, weil ich unter dem Einfluss stand. Und es heisst nachher, ich gehe da weiter, das ist nochmal der gleiche Vers, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst. Und da ist wirklich Wissen gemeint. Wissen, das sich auf Fakten gründet. Dass diese Fakten konkret werden in eurem Leben. Und von welchen Fakten redet ihr? Von denen da. Dass das konkret wird in unserem Leben. Dass ihr das wirklich wisst, das tiefst innen versteht. Und was müssen wir besser verstehen? Oder können wir auch besser verstehen? Das spielt ja alles zusammen. Das ist die Hoffnung von seiner Berufung, der Reichtum von seiner Herrlichkeit, von seinem Erbe und im Vers 19 dann die überragende Größe von seiner Kraft an uns, den Glaubenden. Zwei Sachen sind in die Zukunft gerichtet. Die Hoffnung und unser Erbe. Das haben wir ja da auch schon drauf, das Erbe. Hoffnung und Erbe, das, was uns in der Zukunft erwartet, ist verankert in der Gegenwart. Oder eigentlich müsste ich sagen, verankert in der Vergangenheit. Dort, wo Gott entschieden hat, ja, ich wähle Susanne aus, sie gehört zu mir. Ja, ich wähle den Viktor aus, er ist mein Kind. Dort hat das angefangen. Da sind die Fakten geworden. Nicht, weil wir sie glauben, sondern weil es Gottes Realität ist. In diesen Fakten ist unsere Hoffnung verankert, dass wir wissen, wir werden in der Ewigkeit bei Gott sein. Dass wir wissen, wir gehen auf eine Ewigkeit zu, wo wir das, was wir da schon üben können, wo Vorbereitungszeit ist, nämlich der Lobpreis zu sein, wo wir das sind, in Vollkommenheit, in der ganzen Fülle. Und wo wir das Erbe antreten können, wo Jesus für uns vorbereitet hat. Und mir ist nochmal so bewusst geworden, beim Vorbereiten, wo ich dem Erbe auch nochmal nachgegangen bin, da wird all das, was wir da aufgeschrieben haben, Realität, die Vollkommenheit, das wird uns niemand mehr nehmen können, so umkämpft und angegriffen, das ist in unserem Leben da auf dieser Erde, dann wird uns das niemand mehr nehmen können, es wird es niemand mehr angreifen können. Wir werden den vollkommenen Lobpreis sein dann. Aber nicht nur das. In Offenbarung 22,5 lesen wir, und es wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchters, also wir brauchen kein Licht mehr für unsere geistlichen Augen. Dann ist Licht, dann ist es offenbar. Nach des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie, dann ist er selber das Licht. Dann leben wir in der Vollkommenheit, in dem Licht und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir haben in diesen Liedern jetzt gesungen im Lobpreis, wer Jesus ist. Er ist Herr und König, er ist Herrscher. Und er teilt die Herrschaft auch mit uns. Das, was in uns hineingelegt ist, von ganz Anfang an, wo Gott einem Menschen die Erde anvertraut hat und gesagt hat, herrscht über sie. Nicht im Sinn von unterdrücken oder machen sie kaputt, sondern sorgt für sie, bewahrt sie, schaut zu ihr. In dieser Art, wo sich dann auch geistlich weiterzieht, in dieser Art werden wir Herrschaft mit Jesus dürfen einnehmen. Sind wir uns das bewusst? Was das heisst? mit Jesus zusammen herrschen. So weit geht seine Bereitschaft, uns all das zur Verfügung zu stellen, was er ist und hat. Er teilt das mit uns. Und dann kommt der letzte Teil, dass man versteht, dass man wissen, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Gläubigen, ist, nach der Wirksamkeit von seiner Macht, von seiner Stärke. Das heisst also, an uns, das bist du, das bin ich, da wirkt eine Kraft. Die Kraft, das Wort, das da gebraucht wird, ist Dynamis. Kennen wir alle, oder? Dynamis. Die Kraft, die wirkt an euch. Dynamit. Da ist eine Kraft, eine explosive, mächtige Kraft an uns, am Wirken, an uns Gläubigen. Woher kommt die Kraft? Das ist nämlich nicht das einzige Wort in dem Satz, wo für Kraft steht. Es sind insgesamt 4 Wörter, die da für Kraft gebraucht werden. Die Kraft, die an uns wirkt, die hat einen Ursprung. Und zwar ist es Gottes Stärke. Das ist die Quelle. Da kommt alles her. Und die Stärke von Gott, die drückt sich aus. Es heisst, da wird wirksam. Und zwar dahinter ist Energeian im Griechischen. Ihr hört es, Energie. Energie, da fließt etwas, oder? Da hat es eine Quelle und da wird etwas ausgelöst. Und setzt andere in Kraft, bringt anderen die Energie. Und die Stärke, die wird wirksam durch Macht. Und erst dann, also es potenziert sich da eigentlich laufend, es wird immer stärker. Das ist das, was an uns wirkt. Die Kraft, Dynamis zum Beispiel, ist die Kraft, die gebraucht wird bei den Wundern, die Jesus vollbracht hat. Alle diese Wunder sind in dieser Kraft passiert. Und dann wird uns in Vers 20 und 21 beschrieben, was für eine Macht das ist. Eine Macht, die Macht, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Es ist die Macht, die Kraft, die ihn zur Rechten vom Vater gesetzt hat, an Ehrenplatz. Es ist die Macht, die höher ist als jede Gewalt und Macht, jede Kraft und Herrschaft und jeden Namen. Das heisst, Jesu Name, Jesu Herrschaft, Jesu Kraft ist grösser als jede Regierung, jede Autorität, jede Fähigkeit, die uns Macht verleiht. Er ist grösser als all das. Er ist grösser als Engelsmacht und dämonische Macht. Er ist grösser als jeder Name, der auf dieser Erde je genannt worden ist, als jeder Name, der je wird genannt werden. All das steckt in diesen Wörtern da, Gewalt, Macht, Kraft und Herrschaft, die weltlich definiert sind. All das steckt da dahinter und all das ist niederer als die Kraft, die Jesus uns zur Verfügung stellt und die er wirkt damit an uns. Und wisst ihr was? Die Kraft habt ihr alle schon erlebt. Ihr kennt die Kraft. Es ist die Kraft, die das Wunder bewirkt hat, dass du das hast können erkennen, angenommen hast und glaubst. Dort hat die Kraft an dir gewirkt. Und die Kraft, die steht uns heute noch zur Verfügung. Mit dieser Kraft leben wir. Ich habe gestern eine Nachricht bekommen von einem pakistanischer Pastor, ein paar von euch wissen, dass ich mit ihm in Kontakt bin, schon länger. Er hat selber müssen fliehen. Sein Sohn sitzt im Gefängnis aufgrund von der Evangelisation von muslimischen Gläubigen. Und er hat müssen fliehen, weil sein Leben bedroht war. Der Sohn sitzt im Gefängnis. Heute Morgen tauft die Gemeinde 20 Neubekehrte. Trotzdem Das ist die Kraft, die sichtbar wird. Die Realität wird. In all dem Zerbruch, mir ist der Vers aus 2. Korinther 4, 7 in den Sinn gekommen. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft, die Dynamis von Gott sei und nicht aus uns. Dort, wo wir schwach sind, wo wir gar nichts bewegen können, dort kommt Gottes Kraft noch viel mehr zum Ausdruck. Und Kirche, die Gemeinde war immer unter Druck gewesen, in ihrer ganzen Geschichte. Wir spüren nicht so viel davon oder spüren vielleicht langsam ein bisschen mehr. Aber dort, wo der Druck gross ist, wird auch die Kraft noch viel mehr sichtbar. Ich habe auch in diesen Tagen irgendwo gelesen, im Irak, das ist ja im Moment eine der grössten Christenverfolgungen, kommen Menschen massenweise zum Glauben, wie sie die Kraft sehen, die Kraft Realität wird in dem Umfeld von Verfolgung. Und das andere ist, auch im Gespräch mit dem Pastor, er hat mir dann erklärt, weisst, mein Sohn, der hat keine Chance, zum Gefängnis auszukommen. Sein Ankläger ist Polizeichef, der hat Verbindungen zu allen Gerichten, der hat die ganzen muslimischen Geistlichen hinter sich. Menschlich gesehen, stimmt das. Aber wenn das Realität ist, wo wir da lesen, dann ist das die menschliche Realität. Und ich werde nicht müde, immer und immer wieder die Macht und Kraft über dem Sohn im Gefängnis auszusprechen, über diese ganze Situation auszusprechen und darum zu bitten, Jesus, offenbar du deine Macht. Und ich glaube, das ist unser Auftrag. In dem innen noch viel mehr leben, die Kraft ins Leben rufen durch unser Gebet. Und dann kommen wir zum Schluss. Da macht der Paulus der Kreis wieder zu. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wir sind bei der Gemeinde gestartet, bei dem Dank und dem Gebet für die Gemeinde. Und jetzt kommt der Paulus wieder daher zurück. Und für mich beantwortet sich da ein Stück weit die Frage, für was brauchen wir eine Gemeinde? Ich höre ganz oft, ich kann doch meinen Glauben auch ohne eine Kirche leben. Da brauche ich doch Kirche nicht dazu. Wenn wir in der Erkenntnis wachsen, wenn wir die Fülle erleben wollen, von dieser Kraft auch, dann brauchen wir einander. Weil Jesus selber von sich in Anspruch nimmt und auch als das eingesetzt worden ist vom Vater, das Haupt zu sein der Gemeinde. Und in ihm wird die Fülle sichtbar. In unserem Miteinander, wenn wir in der Erkenntnis wachsen wollen, dann brauchen wir einander. Dann brauchen wir die Gemeinschaft da, wo jeder ein bisschen an einer anderen Art steht. Wo wir miteinander darum ringen, mehr von dieser Erkenntnis von Gott zu sehen und zu erleben. Mehr zu erkennen davon, was Gott gemeint hat, mit uns da in Behringen und Umgebung in dieser Region. Dann brauchen wir einander. Und nur dann können wir die Fülle erleben. Und mein Gebet ist es, dass wir vielleicht anders anfangen zu beten für die Gemeinde. Nämlich, dass wir anfangen darum zu beten, dass die Liebe untereinander zunimmt. Dass wir als Gemeinde können wachsen können. Dass wir als Gemeinde mehr von Gott erkennen. Und dass das Auswirkungen überkommt, Ausstrahlung nach aussen. Der Paulus sagt am Anfang, ich bete unaufhörlich. Er war im Gefängnis, er hatte Zeit. Kann man als Entschuldigung nehmen und sagen, das war Paulus sein Job, nicht meine. Ich glaube aber, dass wir in das eingenommen sind als Gemeinde. Wenn wir mehr Erkenntnis wollen, mehr Erkenntnis suchen, dann brauchen wir einander, dann brauchen wir Gemeinde. Dann sind wir miteinander unterwegs auf dem Weg. Amen.